Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft mit seinem Heiligen Geist und vor allem auch die Liebe Gottes sei jetzt mit uns allen. Liebe Gemeinde in der Zoom-Diaspora, ich sehe euch nicht, aber ich hoffe, ihr seid da, irgendwo da draußen in der Zerstreuung. Das glaube ich fest. Deswegen habe ich mich heute Morgen ins Auto gesetzt bei Sturm und Eis und Schnee und bin hierher gekommen, um niemanden zu treffen, nein, um mit euch Gemeinschaft zu haben. Weil ich Hoffnung habe, Hoffnung, dass das, was ich jetzt sagen werde, das, was wir jetzt erleben werden, bei euch ankommt, bei mir ankommt und Frucht bringt. Mein Thema heute lautet auf Hoffnung säen. Ja, mit Ä, nicht mit E. Auf Hoffnung säen, auch wenn ich euch nicht sehe, sähe ich auf das, was jetzt kommt. Also wir verbreiten etwas von dem, was wir hoffen, dass es wirklich wirkt. In so einer verrückten Zeit befinden wir uns ja gerade. Wir hoffen auf einen Impfstoff. Wir hoffen, dass er wirkt. Wir hoffen, dass er überall verbreitet wird. Wir hoffen, dass sich viele impfen lassen und dass wir so die Pandemie in den Griff bekommen. Wir hoffen, dass wir uns bald wieder treffen können. Wir hoffen, dass wir gemeinsam singen, beten und vor allem auch wieder Abendmahl feiern dürfen. Wir hoffen, dass unsere Kinder bald wieder zur Schule gehen dürfen und wir für den Sommer einen schönen Urlaub buchen können. Wir hoffen. Aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig mit dem Hoffen und mit dem Planen und mit den Prognosen. Wie sagt es Karl Valentin, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Wir leben in einer Übergangszeit, in einer Schwellenzeit. Wir merken irgendwie, das Alte zurück geht nicht mehr. Aber wir wissen auch noch nicht, wie wird das Neue sein? Wie werden wir nach Corona miteinander leben? Vorletztes Wochenende hatten wir bei uns in Tabor einen Gemeindekolleg mit vielen verschiedenen Pastoren, Gemeindeältesten aus ganz Deutschland. Wir haben uns getroffen, online natürlich, und haben ein bisschen so uns in die Seele schauen lassen. Wie geht's euch eigentlich? Wie kommt ihr mit der Situation klar? Und letztendlich sind für uns viele große Fragen geblieben und nur wenig Antworten gekommen. Welche Erfahrungen macht ihr gerade? Wie soll es mit unseren Gemeinden und Gemeinschaften weitergehen? Da war eine nette Frau aus der Nähe von Trier und da waren ein Ehepaar aus Dresden dabei. Ganz unterschiedliche Gemeindeverhältnisse, aber alle bewegt die Frage, was wird Corona und die Zeit danach mit uns machen? Ich für mich habe selber mal überlegt, was müssen wir denn beachten? Was lernen wir und was wird uns weiterhin begleiten, wenn Corona vorbei ist? 4 Dinge sind mir gekommen. Das eine ist, wir werden aus diesem Modus rauskommen müssen, dass wir immer nur auf Sicht fahren. Also das Überleben im Alltag, das Dringliche, was uns gefangen nimmt, dass dauernd etwas organisiert werden muss, dass wir gefangen sind im kleinteiligen, im kurzatmigen Denken und Handeln. Wir müssen uns wieder angewöhnen, den Blick für das Große zu gewinnen. Was wirklich wichtig ist. Die Prioritäten wieder setzen. Mal wieder fragen, wo ist denn eigentlich der große Plan geblieben? Was wollen wir und wie können wir weiter nach vorne schauen? Wie kriegen wir wieder den Blick für die Weite des Reiches Gottes? Das zweite ist, wir erleben eine starke Endlichkeit. Die Corona-Krise hat mit uns ja vieles gemacht und sie erinnert uns vor allem unsere Begrenztheit, unsere Sterblichkeit. Wir werden tiefer nach dem Sinn unserer Gemeinden, unserer Gemeinschaften fragen müssen. Ein weiter so geht nicht. Dafür sind auch in unseren Reihen zu viele gestorben und erkrankt. Wir müssen fragen, wofür lohnt sich das Ganze? Warum investiere ich so viel Lebenszeit? Wie gehen wir mit den verbleibenden Ressourcen um? Wir können nicht so weiterleben wie vorher. Die nächste Katastrophe, die nächste Krise droht. Die Umweltzerstörung, die Krisen der Klimakatastrophe. Ein dritter Bereich, der mir wichtig ist und wo wir wirklich lernen müssen, ist die Kontaktbegrenzung. Das ist das, was wir jetzt erfahren haben. Wir müssen uns alle abschotten, wir sind auf uns selbst geworfen, wir sind gezwungen, in den eigenen 4 Wänden zu bleiben und mit uns selber auszukommen. Und man fragt sich, wer bin ich eigentlich ohne die anderen? Was kann ich mit mir anfangen? Wie komme ich alleine zurecht? Und die Angst vor Begegnungen, Kontakten schleicht immer weiter mit uns, denn der andere könnte mir ja gefährlich werden. Der andere wäre ja ein Risiko, der mich anstecken könnte. Und das hält uns voneinander ab. Wie gelingt es uns, nach der Krise wieder einander ohne Vorbehalte, ohne Masken zu begegnen? Wie bauen wir wieder Vertrauen auf? Wie erreichen wir, das war eine dieser großen Fragen an dem letzten Wochenende, wie erreichen wir eigentlich in dieser Zeit Nicht-Christen, wenn wir selbst auf Abstand eingedrillt sind? Wie gehen wir eigentlich auf neue Leute zu? Wen haben wir verloren, weil Menschen nicht an unseren digitalen Gottesdiensten teilnehmen konnten? Und ein vierter großer Bereich ist diese große Nüchternheit, Ernüchterung, dieser Frust, dieser Kampf gegen die Zeit und diese vielen Fehler, die passiert sind. Dieses viele Ausprobieren und es hat doch nicht funktioniert. Dieser Frust, der aufgekommen ist. Werden wir den Wettlauf gegen den Virus und seine Mutanten gewinnen? Reicht das, was wir tun? Wirkt es zuverlässig? Wann werden wir endlich davon erlöst sein? Wir können immer nur Impulse und Anstöße geben und wir merken, wir müssen viel Geduld aufbringen, wir müssen viel ausprobieren, wir gehen auch in viele falsche Richtungen, müssen uns wieder korrigieren und korrigieren. Wer jetzt seine Gemeinden schnell nach vorne ziehen will, der wird etliche abhängen. Oder wie es Jens Spahn zu Beginn der Pandemie mal prophezeite, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Überleben im Alltag, sich seiner Endlichkeit bewusst werden, die Kontaktbegrenzungen wieder auflösen und aus diesem Try-and-Error-Modus rauskommen und die Schäden, die entstanden sind, vergeben können. Das sind große Aufgaben, vor denen wir stehen. Und für das Ganze brauchen wir Hoffnung. Menschen, die jetzt keine Hoffnung haben, dass es gut wird, die werden immer weiter hinabgezogen in den Sog des Frustes und der Verzweiflung. Und davon spricht der heutige Predigttext. Ich bin so dankbar, dass er so mitten in diese Zeit hineingeworfen wurde, hineingestreut wurde. Es ist nur ein kleiner Text aus Lukas 8, Verse 4 bis 9. Wir haben ihn eben gerade gehört, deswegen erzähle ich jetzt eher ein bisschen darüber. Jesus redet mal wieder in einem Gleichnis. Gleichnisse sind ja so einfach und schlicht, dass sie Kinder verstehen können. Und trotzdem fragen die Jünger nachher stirnrunzelnd, also bitte Jesus, erklär uns mal, was du uns damit eigentlich sagen willst. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, was heißt denn das? Gib uns mal eine Deutung. Erklär uns unsere Zeit, erklär uns das, was wir gerade hier erleben. Erklär uns mal, wie es uns geht. Und seit Hunderten von Jahren probieren wir Theologen uns an diesem Text. So eine Tiefe und eine Weite hat diese schlichte Geschichte. Und ich bete, dass sie auch bei dir etwas auslöst. Ein Bauer sät mit geschickter Hand, er wirft Saat großflächig auf sein Land. Sein Land. Haaretz heißt es. Es ist sein kleines Grundstück. Und für einen Juden bedeutet Land noch viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Es ist etwas, was er empfangen hat. Empfangen von Generationen vorher, die auch auf diesem Land geackert haben. Von Menschen, die hier sich ernährt haben, die das ihr Grund und Boden genannt haben, ihre Existenzgrundlage, ihre Lage, ihre Sicht zu leben, hat sich auf diesem Acker abgespielt. Es ist mehr als nur ein Wirtschaftsbetrieb, ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist Geschichte, es ist Heimat, es ist Verbundenheit, es ist Vergangenheit, es ist Gegenwart, es ist Zukunft. Wir leben in einer großen Tradition. Und jeder von uns, jede Generation kriegt wieder erneut das Saatgut in die Hand gedrückt, was die Vorgängergeneration an Ernte eingenommen hat. Wir leben in einem großen, großen Zeitrhythmus von Säen und Ernten. Und ein Jude wusste auch, dass dieses Land nicht sein Land ist, sondern es ist geschenktes Land, von Gott geschenktes Land. Es ist empfangenes Land. Und ich darf es gestalten, ich darf es nehmen. Und es flüstert mir immer wieder, wenn ich über mein Land gehe, eine Stimme ins Ohr, mach das Beste draus. Mach so viel drauf, wie du reinstecken kannst. Sehe nicht einfach nur ein bisschen was, mach was draus. Und so sagt das Jesus, ist das vielleicht jetzt auch mit eurem Leben? Da ist eine Stimme tief in dir, die sagt, mach das Beste draus. Dein Vater wollte das schon, dass du vielleicht Jura studierst. Deine Mutter sah dein Schauspieltalent und hat dich irgendwo mal auf einer großen Bühne gesehen. Aber dein kleines Land, dein kleiner Acker, der ist gar nicht so ideal. Und es ist nicht zu diesen großen Träumen gekommen. Nein, die Kleinbauern, zu denen Jesus gesprochen hatten, die hatten auch keine Riesenländereien. Es war ein kleines, abgegrenztes Stück Erde, das sie zu bewirtschaften hatten. Viele große Träume ließen sich mit diesem kleinen Lebensacker nicht verwirklichen. Und eins muss man dazu noch wissen, dass die Felder in Israel anders bebaut werden wie bei uns. Geerntet wird im Mai und Juni und gleich danach wird der Pflug eingesetzt und es wird umgepflügt. Und bis zur Saatzeit im November, Dezember liegt dann das Land brach da. Da wachsen viele stachliche Unkräuter, viel Dorngestrüpp entsteht und viele Menschen, weil es keine offiziellen Wege gibt, bahnen sich ihre Trampelpfade über die Felder, auch über dein Feld. Felsbrocken kommen an die Oberfläche, weil der Wind über das Land fegt. So sieht der Acker gar nicht schön aus, wenn der Seemann an den Rand seines Ackers tritt und ihn betrachtet. Und wenn er dann kommt, sieht er eine dicke Wildnis. Und wir würden heute sagen, ja, da muss man das doch optimieren, da muss man doch erstmal aufräumen, umpflügen, Tiefbohrungen machen, Bodenwerte, Nährwerte analysieren. Und Jesus sagt, nein, das macht ein Bauer normalerweise nicht. Das wusste auch jedes Kind damals. Der Bauer greift in seinen Bausch und wirft mit einem großen Bogen die Saat auf das Land. Die Körner fliegen durch die Luft ohne Flugbahnbestimmung, Autopilot und Landeerlaubnis. Sie fliegen ins Nirgendwo. Und Jesus, er sagt, als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten, von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Bogen. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere fielen mitten ins Dorngestrüpp. Dieses schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, sodass sie schließlich erstickte. Ich kann mich gut erinnern, dass ich viele Predigten und Bibelarbeiten gehört habe, wo ich gedacht habe, was für eine Frustgeschichte. Warum erzählt Jesus so viel Frust? Rein wirtschaftlich gesehen ist das doch ein Verlustgeschäft. Wer kann sich so eine Ausbeute leisten? Ich sehe noch genau so eine Bibelarbeit, die auf dem Boden gemacht wurde, wo dann vier Felder in gleicher Größe aufgebaut wurden. Ja, und wenn du dann mal durch alle vier Felder spazierst mit deinen Augen, dann ist ein Viertel, was nicht funktioniert, noch ein Viertel, was nicht funktioniert, noch ein Viertel. Ja, da kommst du ja schon bei 75% an, wo nichts passiert. Umsonst. Ich habe so ein schönes Buch dabei, das heißt Umsonst von Miroslav Volf. Und er erzählt eigentlich, dass das Geben das Geheimnis unseres Menschseins ist. Das Geben und Vergeben in einer gnadenlosen Zeit, so heißt dieser Untertitel. Ich finde dieses Buch faszinierend, weil es uns wieder neu den Blick dafür schärft, dass Geben viel mehr ist als Bewirtschaften. Wie gehen wir um mit diesem Frusterlebnis? Mir hat mal ein Vertreter für Gardinen gesagt, wenn er unterwegs ist und zu seinen Kunden muss, dann braucht er immer eine hohe Frustrationstoleranz, so nannte er das. Von 70 Gesprächen sei bei ihm im Durchschnitt nur ein Käufer, eine Käuferin dabei. 69 Mal, nein, Dankeschön, brauche ich nicht, ich bin versorgt. Bis dann endlich nach 69 Versuchen eine Hausfrau mal sagt, ach, könnte ja ganz nett sein, so eine neue Gardine. So eine hohe Frustrationstoleranz, habe ich die? Manchmal frage ich mich heute, ob junge Leute deswegen nicht mehr Theologie studieren wollen, weil sie dieses Gleichnis so sehen und da sagen, so eine hohe Frustrationstoleranz habe ich nicht, wenn ich in der Gemeinde arbeite und so viel, nein, danke, habe ich schon, brauche ich nicht, ich bin versorgt, geh mit deinem Evangelium woanders hin, erlebe. Wer möchte denn dann noch Pastor, Pastorin werden? Und in der Corona-Krise erst recht, da bringt ja, diese Zeit den wahren Zustand unserer Gemeinden erst recht ans Licht. Da ist doch viel Gestrüpp, da wird doch viel auf der Seele rumgetrampelt, da gibt es viele Verhärtungen, da wird die Frage gestellt, wie kann man eigentlich in dieser Zeit noch Menschen für Jesus gewinnen, wo wir solche Kontaktbeschränkungen haben? Wenn wir Gemeinde Jesu immer nur unter den wirtschaftlichen Aspekt betrachten, also wie viel kommt raus, dann könnten wir alle schnell einpacken. Wenn wir alle danach streben, und so sind wir gedrillt, was bringt es denn am Ende? Dann würden wir schnell frustriert sein. Ich weiß von etlichen frustrierten Pastoren, die deswegen ausgestiegen sind. Denen hat man gesagt, naja, wenn nicht mehr Menschen zum Glauben kommen durch deinen Dienst, dann können wir dich bald nicht mehr bezahlen. Das hat diese Menschen tief verletzt. Als wäre er dafür verantwortlich. Als könnte er einen Trick anwenden, ein Prinzip anwenden oder das richtige Konzept nur haben, dann würde es schon so passieren, dass Menschen rein in Scharen zum Glauben kommen würden. Und dann immer dieser hohe Druck, diese Belastung. Wenn du nicht ordentlich verkündigst, wenn du nicht die Gemeinde motivierst, wenn du nicht, dann können wir dich nicht mehr bezahlen. Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht nur ausgebrannten und frustrierten Gemeindeleitern. Jesus erzählt dieses Gleichnis allen, die darunter leiden, dass ihr Leben nicht so wirtschaftlich funktioniert. Dass da aus ihrem Lebensacker nicht so viel raussprießt, wie sie sich erhofft haben. Die von ihrer Arbeit, ihrer Mühe, ihrem Dienst ermüdet sind. Ja, als wolle er sagen, wenn man genau hinschaut, ist da viel Wildnis. Sieht der Acker deines Lebens momentan ziemlich wild aus. Da gibt es tatsächlich Menschen, die trampeln einfach so über deinen Lebensacker. Weil es so schön einfach ist, suchen sie eine Abkürzung und viele andere trampeln hinterher. Und das hinterlässt bei dir tiefe Spuren. Vielleicht wirst du wütend, traurig oder sogar ganz ohnmächtig. Wir erleben es an uns, aber machen es auch täglich bei anderen. Und der Boden wird immer dichter und undurchlässiger. Kennst du solche Situationen, wo die auf dir herumgetrampelt wurde oder über dich hinweggegangen wurde? Abfällige Bemerkungen, Unterstellungen, Herabwürdigungen. Unsere Social-Media-Kanäle sind voll von diesem Schmutz und diesen Fäkalien. Wo sind solche Stellen in mir, wo mein Leben hart geworden ist, wo ich dicht mache? Wo etwas fest ist, wie dieser Weg war, wo der Samen liegen bleibt. Jesus spricht ja zu dem Volk, heißt es. Viele Bauern, die ihre kleinen Äcker kannten, ja, da laufen viele Menschen durch ihr Leben durch. Und an manchen Stellen ist es wirklich hart gekommen. Und dann spielen auch noch die Vögel und die Hühner vom Nachbarn eine wichtige Rolle. Nämlich das bisschen guten Samen, der noch da ist, wird von ihnen dann weggepickt. Neid entsteht, Minderwertigkeit, Stolz, Versagensängste. Und die vielen dunklen, kreisenden Gedanken sind wie Mächte, die den guten Samen in meinem Leben wegpicken. Es ist so schwer, sie aus meinem Leben zu verscheuchen. Martin Luther hat mal gesagt, wir können es nicht ändern, dass diese Vögel über uns hinwegfliegen. Wir können es aber verhindern, dass sie auf unseren Häuptern Neste bauen. So ist das mit diesen Gedanken, die uns dann fertig machen. So wie Vögel und Trampelpfade zusammenpassen, so ist es auch mit dem felsigen Boden und der Sonne. Manche schleppen echte, dicke Brocken mit sich herum, Widerstände, Scheitern, Rückschläge, Krankheiten, Einsamkeit. Ich schaffe es nicht, mein Leben ist schwer und hart. Oder wie eine Frau aus Ostdeutschland erzählte, wir sind nur noch zwei Leute in der Gemeindeleitung. Und wir sind ein Ehepaar und wir halten es gerade noch so recht aufrecht, dass die Gemeinschaftsstunde stattfinden kann. Und es kommen so wenig Leute zum Glauben. Und wir sind so erschöpft und es ist so schwer und heiß. In dieser Woche bekam ich eine lange E-Mail von jemandem aus Tabor. Und ich lese mal kurz vor. Da kommen mir schon die Gedanken, für was und wen soll ich noch weiterkämpfen? Ich bin einfach sehr müde geworden im Leben und im Glauben. immer wieder Rückschläge, immer wieder Zerbruch, Neuanfang, Zerbruch. Ich kann da einfach nicht mehr von einem Gott der Liebe und des Vertrauens reden, der mich nach Tabor führt und mich dann so einen Weg gehen lässt. Ich weiß, dass der Gott nicht nur auf den sonnigen Wegen, dass Gott nicht nur auf sonnigen Wegen führt, gerade auch Menschen, die er beruft, sondern macht auch einen schwierigen, beschwerlichen, macht auch, dass wir schwierige und beschwerliche Wegstrecken gehen müssen. Aber seit ich in Tabor war, fühlt sich ein sehr großer Teil meines Weges bis heute so an. Und jetzt bin ich so müde geworden. Felsbrocken, die Menschen in ihrem Leben liegen haben. Jesus sagt, ich sehe das, ich weiß das, so sieht dein Acker aus. Und dann noch die Dornen, die mein Leben ersticken. Ich brauche gar nicht mehr viel sagen, wo es in meinem Leben wuchert an Sorgen, an Ängsten, an der Angst, zu kurz zu kommen, an der Gier nach Anerkennung, wo es um mich herum wuchert an Gewalt, Unterdrückung gegen Arme, Schwache, an Problemen, an Krisen. Jesus, ich könnte jetzt so viel von Frust erzählen. Vielleicht wäre es jetzt auch mal Zeit, wir würden gar nicht weiter die Predigt hören, sondern wir würden euch mal erzählen lassen, was gerade eure Brocken, eure Felsbrocken, eure Sorgen sind, eure Gestrüpp, eure Trampelpfade sind. Und vielleicht macht Jesus diesen weiten Weg über deinen Acker, um zu sagen, ich sehe dein Leben. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, dass da viel Frust ist, dass du dir das anders vorgestellt hast. Das Leben kein Pappenstiel ist. Und dass man müde wird und verzagt. Aber ich sehe noch was in deinem Leben. Ich sehe einen Sämann. Und sein Verhalten ist erstaunlich, obgleich dieser Situation. Der scheint sich gar nicht beunruhigen zu lassen, dass so vieles daneben geht. An Prozessoptimierung ist er nicht interessiert. Den Ressourceneinsatz berechnet er nicht exakt. Er nimmt auch keine Bodenproben, stellt keine Vogelscheuchen auf. Nicht einmal eine ordentliche Vermessung seines Ackers will er hinkriegen. Der Sämann sät. Ganz einfach. Egal wohin. Verschwenderisch bis ins Letzte. Offensichtlich getragen von der Gewissheit, dass am Ende hundertfältige Frucht steht, die allen Verlust vergessen lässt. Dieser Sämann sät, nicht zaghaft, nicht zurückhaltend, sondern aus dem Vollen, großzügig, verschwenderisch. Überall fällt der Samen hin. Und wo der Samen hinfällt, da gibt's auch Frucht. Da können, da dürfen und da sollen wir uns drauf verlassen. Und es ist so, als würde Jesus sagen, er sagt es nicht. Aber ich weiß, wer der Sämann ist. Ich weiß, wer dein kleines Leben, deinen kleinen Acker kennt. Und ich weiß, wer immer noch mit voller Lust in dein Leben hinein segnet und hineinsät, Hoffnung hineinsät. Zwischen die Dornen, auf den Trampelpfad, auf die Felsbrocken. Er weiß auch, dass vieles davon nicht aufgehen wird in deinem Leben. Und trotzdem sät er weiter. Ihm ist dein Unkrautacker nicht egal. Er sieht in dir viel mehr, als du momentan sehen kannst. Er ist angetrieben von einem unerschütterlichen Glauben, dass es sich zu hoffen lohnt. Und es ist so, als wollte er uns sagen, es hilft nicht, über die harte Zeit zu klagen. Es hilft nicht, über die Ungerechtigkeit, die Krisen, die Katastrophen zu lamentieren. Vergrab deine Hände nicht in deinen Hosentaschen. Zuck nicht mit den Schultern, sag nicht, daraus wird nichts mehr, sondern nimm den Samen der Hoffnung an. Die Pointe dieser Geschichte ist doch nicht die, streng dich an, halt durch, kämpf noch mehr, müh dich noch mehr, sondern die Pointe dieser Geschichte ist, dass es Krisen im Leben, die in unserem Leben gibt. Und dass es Schwierigkeiten gibt und dass manche unglaubliche Felsbrocken mithaben in ihrem Leben haben. Aber die Pointe ist, dass aus so einem kleinen Korn hundertfältige Frucht kommt, so sagt es Lukas, hundertfältig. Das ist die Pointe. Aus so einem kleinen Korn, da mag vieles verstreut sein, da mag vieles umsonst gewesen sein und trotzdem, dieser kleine Samen schafft es, hundertfältig in deinem Leben Frucht zu bringen. Schau nicht auf die Disteln, schau nicht auf die Trampelpfade, schau auf den Sämann, der weiter in dein Leben investiert. Und der nicht nur, wie es bei Matthäus und Markus heißt, 30, 60, sondern wie es bei Lukas heißt, hundertfältig gleich hundertfältig. Er sagt, das ist die erstaunliche Spanne. Scheint so, als wollte Jesus sagen, schau auf Gott. Er investiert Vertrauen in dein Leben. Er weiß, dass dein Lebensacker nicht umsonst ist. Dass er den nicht umsonst ist, angelegt hat. Und auch aus einer verfuschten Ehekrise noch eine tiefere Beziehung wachsen kann. Dass aus einer verfuschten Jugend ein tief geprägter, verantwortlicher Vater und Ehemann werden kann. Dass aus einem leidgeschüttelten Menschen ein barmherziger Trostmensch werden kann. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden. Wie viel war eigentlich das Übrige? War das nur 25%? Jeder wusste, der diese Geschichte gehört hat, nein. Natürlich ist etwas verloren gegangen. Aber es war nicht 25%, was Frucht gebracht hat. Das Übrige war viel mehr. Jetzt stellt sich zum Schluss noch kurz die Frage, was könnte diese Saat sein? Als die Jünger bei Jesus nachfragen, so kommt es in der nachfolgenden Geschichte, was die Saat sei, die so eine explosive Kraft hat, sagt er, es ist das Wort Gottes, der Logos Gottes steht da. Und das meint nicht unbedingt nur viele Worte machen, über Jesus etwas erzählen, das kann es auch sein. Nein, es ist viel, viel tiefer gemeint. Es ist das Prinzip des Lebens, es ist der Atem, der Geist, die Kraft Gottes. Es ist die Weise, wie Gott diese Welt erschaffen hat und mit Leben füllt und belebt. Es ist Licht, es ist die Quelle, es ist die Kraft. Wir sehen nicht Weltverbesserungsrezepte, wir sehen keine Verschwörungstheorien, wir verbreiten keinen Zweckoptimismus oder gar Untergangsfantasien. Wir segnen Menschen mit der Kraft Gottes. Und so kriegt dieses Bild nochmal eine andere Wendung. Dein Leben ist in diese Welt hineingesägt. Und in deinem Leben ist der Logos Gottes verankert. Und dieser Logos, auch wenn du ihn nicht großartig wahrnimmst, und wenn er so klein ist wie ein kleines Korn, hat eine enorme Kraft, um in deinem Leben hundertfältig Frucht zu bringen. Segne dein Umfeld. Segne die Menschen um dich herum. Sprich Gutes über ihn aus. Verstreu dein Leben in deinem unmittelbaren Umfeld. Das ist das Feld, das um dich herum ist, das dich trägt, das dich ernährt, die Beziehungen, aus denen du lebst und in die du immer wieder investierst. Es ist ein Empfangen und es ist ein Geben. Wir lebten 10 Jahre als Familie in einer Reihenhaussiedlung in Lichtenbruch. Hochhäuser, ein kleines Einkaufszentrum, Apotheken, Kirchengemeinde, eine Schule, Kindergärten, nichts Besonderes. Das war unser Lebensumfeld. Über die Jahre wuchsen etliche Verbindungen in die Nachbarschaft unserer kleinen Reihenhaussiedlung. Unsere Kinder waren die Tür in die Nachbarschaft und die vielen Kontakte, die da entstanden sind. Unsere Haustür war für alle offen. Nachbarschaftskinder kriegten bei uns immer was zu trinken, zu essen, Plätzchen oder was auch immer. Die Eltern konnten kommen, konnten bei uns sich ausweinen, wenn sie in einer Ehekrise steckten, wenn sie einen lieben Menschen verloren haben. Wir luden die Kinder in die Jungscha ein, die Mütter zum Kaffee trinken, die Männer zum WM schauen oder zum Grillen. Und wer es wollte, für den wurde auch bei uns gebetet. Wir waren keine großen Missionare, sondern eine ganz normale Familie, in einem ganz normalen Umfeld. Bei manchen unserer Nachbarn sind wir nicht angekommen, die ganzen 10 Jahre nicht. Aber manche vermissen uns bis heute und wir sie auch. Jesus sagt, vertrau doch, dass der Ackerfrucht, in dem du lebst, Frucht bringen wird, wenn du dich hineingibst. Wenn du segnest, entsteht eine Resonanz. Das ist das Geheimnis dieses Gleichnisses. Wenn du dich hineingibst in diese Welt, dann kann etwas aufkeimen. Dann passiert etwas. Nicht sofort, das weiß jeder Bauer. Du brauchst Geduld, aber im Verborgenen fängt etwas an zu keimen. Eine Frau, mit der wir kaum Kontakt hatten, aber die ich beim Hundegassi gehen, der ich da begegnet bin, erzählte ich, dass wir aus Lichtenbruch wegziehen müssten. Und dann sagte sie auf einmal, ach, das ist aber ein Verlust für Lichtenbruch. Wir haben das nie so gesehen, ein Stadtteil mit 40.000 Menschen. Aber es war für uns doch irgendwo ein Hinweis, es war nicht umsonst gelebte Zeit. Dein Acker ist das, was dich trägt und dich ernährt, deine Nachbarschaft. Wer ist der Seemann? Du, Jesus, Gott. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus zum Schluss. Das heißt, ich deute dir dieses Gleichnis nicht für dich. Du übernimmst jetzt selber mal Verantwortung, das Gleichnis auf dich wirken zu lassen. Und wer Ohren hat, der wird merken, was mit ihm jetzt passiert, wo mit ihm jetzt etwas passiert, wo etwas hineingesät wird, entsteht etwas. Und das kann vielleicht ganz im Verborgenen entstehen. Und Gott sagt, aber solchen Acker segne ich. Und dann kann man es noch auf ihn selbst beziehen, der selbst der Logos ist, das fleischgewordene Wort Gottes. Jesus Christus, der gesät wurde und Widerspruch erfahren hat, der zertreten, zerstoßen und vernichtet worden und ausgelöscht wurde. Ich frage mich, was aus seinem Leben geworden ist, am Ende am Kreuz wie ein Verbrecher hingerichtet zu werden. Wo ist die Frucht? Wo ist das tolle Reich Gottes, das er aufgebaut hat? Und dann heißt es bei Johannes, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein und bringt keine Frucht. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Du und ich, wir werden gesät in diese Welt. Wenn du in deine Welt investierst, deine eigene Ego-Struktur aufgibst, dann werden wir auch nach Corona 130, 60 oder sogar 100-fach ernten. Vincent van Gogh hat dieses schöne Bild gemalt, was wir hier sehen. Und er war ein sehr religiöser Mensch, aber er hat keine religiösen Bilder gemalt. Er war ein Mensch, in dessen tiefer Seele viele Samenkörner seiner Familie, seiner frommen Familie aufgegangen sind. Ihn faszinierte der Seemann. Und er lebte genauso wie wir an einer Übergangszeit, an einer Zeit in der Moderne. Das ist noch ein älteres Bild. Es gibt dann noch ein Bild der untergehenden Sonne. Da sieht man den Seemann und das Bild ist geteilt wie ein Baum, der im Vordergrund steht, der zerreißt dieses Bild. Und man sieht, er lebt noch im Alten und da beginnt was Neues. Er kann über diesen Schritt nicht rübergehen. Aber was macht dieser Seemann trotzdem in aller Treue? Er sät und sät und sät und sät und sät. Vincent van Gogh hatte einen Freund, der hat ganz anders die Welt gesehen. Der hat sich auf die Zukunft gefreut. Vincent selber war eher so ein depressiver Typ. Aber Vincent sah, dass in seinem Hintergrund die Sonne Gottes leuchtet und hat gesagt, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass das Saatgut aufgeht. Ich bin nur dafür verantwortlich, dass in dieser neuen Zeit das, was ich jetzt sehe, aufgehen kann. Ich wünsche dir, dass du das auch so sehen kannst, dass dein Leben, dein Acker fruchtbar ist. Und das, was du aussehst, 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Gott segne dich. Amen.